Ja, ich habe Mary Mut gemacht, den Eindruck zu sagen mit dem Wasser. Und ich erinnere mich dran, wie schön das war, mit unseren Kindern immer im See zu fahren oder mal einen Fluss, im Fluss baden oder ins Meer natürlich. Ja. Und das ist so schön, ja. Wasser ist so eine tolle Sache, wenn man denn dann schwimmen kann. Ja. Mein Vater, der hatte als Kind nie schwimmen gelernt und hat sich dann selber so ein bisschen beigebracht. Und wir sind immer früher an den Plattensee nach Ungarn gefahren. Und er war immer leider so ein bisschen unsicher. Ne? Er hat sich schon so ein bisschen getraut, aber er ist nie weiter rausgegangen, wie wo er stehen konnte, weil er es doch nicht so richtig gelernt hat. Deshalb ist es wichtig, den Kindern Schwimmen beizubringen. Ja? Und die Jahreslosung geht so ein bisschen in diese Richtung, ja? dass wir schwimmen lernen, dass wir das Gute nutzen, weil wir es aber auch gelernt haben und können. Sie kommt aus 1. Thessalonicher 5, 21 ist das. Ne? Das sind diese blauen Hefte, wo du so eine Art Minimalversorgung für deinen Alltag an geistlichem Leben haben kannst. Diese Losungen, das haben viele. Und da gibt es auch immer ein Vers fürs Jahr. Ne? Und das ist hier, genau. Und ich lese mal aus dem Zusammenhang, ab Vers 19. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüfet aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. So, und dieser 21, prüfet aber alles und das Gute behaltet. Das ist die Jahreslosung. Vielleicht wollt ihr das auch mal mitmachen, mit einem kleinen Move, dann prägt sich's besser ein. Prüfet aber alles und das Gute behaltet. Genau. Ja, kennt euch. Kann man sich besser merken, wenn ihr so einen kleinen Move dabei macht. Ich habe zwei Teile. Der erste ist, dass es erstmal um den direkten Zusammenhang geht mit dem Thema Geisteswirken und Prophetie. Und das zweite ist dann, dass dieses Prinzip des Prüfens und Behaltens auch ein gutes Lebensprinzip ist, auch für alle möglichen Bereiche, so ein Jesus-mäßiges Prinzip, das uns auch gut im Leben weiterhilft. Also, erstmal geht es um dieses prophetische Reden. Wir sind im Neuen Testament, wir haben Zeiten, wo Gemeinden wie Pilze aus dem Boden schießen, ja, wo die ersten Christen mutig und geisterfüllt in den ganzen Mittelmeerraum und drüber hinaus gejettet sind und haben Jesus mitgebracht, ja, zu den Armen, zu den Sklaven, zu sonst wem. Es sind Gemeinden entstanden. Es ist noch gar keine Bibel in dem Sinne da. Es sind einzelne Briefe da von Paulus, von Petrus. Es ist vielleicht schon ein Evangelium fertig, mehr oder weniger. Und das Ganze ist gerade immer noch am Entstehen, aber hochexplosiv. Und das Prophetische, ja, das spielt da eine Schlüsselrolle. Das ist ja auch das, was wir hier heute auch immer wieder dabei entdecken. Es gab viele, viele gute Dinge, die gesagt wurden, die getan wurden. Aber interessanterweise, und das ist immer so, wenn es in der Kirchengeschichte einen Aufbruch gibt, gibt es auch schräge Tendenzen. Paulus musste sich schon mit Irrlehrern auseinandersetzen. Es gab falsche Dinge und es ist einfach, mit dem Guten kommt immer auch ein Stück Chaos einher. Das sieht man auch in allen Aufbrüchen. Und deshalb ist dieses prüft alles und das Gute behaltet eine sehr praktische Sache. Er sagt aber auch gleichzeitig, dämpft nicht den Geist. Weil man könnte ja auch auf die Idee kommen, oh nein, da gibt es was Schräges, da ist eine Sekte entstanden, da hat einer was manipuliert mit seinem prophetischen Wort oder so. Und dann könnte man ja denken, oh, das ist alles nix, ja. Und das ist später in der Kirchengeschichte auch so gekommen. Ein paar Jahrhunderte später hat man das Prophetische total runtergefahren, ja, weil es eben auch schräge Entwicklungen gab und hat alles so ein bisschen unter die Kontrolle der Bischöfe gebracht. Und letzten Endes das ganze Ding gekillt. Paulus sagt aber hier, nein, ihr sollt das nicht killen, ihr sollt den Geist nicht dämpfen, ihr sollt nicht alles kontrollieren wie in einem Atomkraftwerk, ja, sondern ihr sollt die prophetische Rede nicht verachten. Ihr sollt einfach nur prüfen und das Gute behalten. Ja, dann können wir schwimmen. Das Wasser ist ja nicht das Problem, nur für den, der nicht schwimmen kann. Aber der Christ, der prüfen kann und das Gute behalten kann, der kann auch mutig ins Prophetische und ins Geistwirken hineingehen. Ja. Und so schwer ist es gar nicht, ja. Sonst würde er es das hier nicht so einfach sagen, ja. Prüfet alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er traut offensichtlich uns zu, dass wir da auch unterscheiden können. Prophetische Rede kann extrem ermutigen, erbauen und Leben verändern. Ja, und ich mache das so, ich habe schon viele prophetische Worte bekommen und ich versuche die irgendwie zu sammeln in so einer Computerdatei, wenn ich das so irgendwo aufgezeichnet habe mal mit dem Handy oder so, wenn da jemand was gesagt hat, dann versuche ich das irgendwie abzutippen. Naja, die Datei ist riesig, ja, bloß ich bin also im Laufe der Jahre ist da so einiges zusammengekommen. Und da sind ein paar echte Goldstücke drin, die ich mir immer wieder durchlese. Da ist aber auch seitenweise Zeug, mit dem kann ich gar nichts anfangen, ja, muss ich auch sagen. Ja, das habe ich dann so nach unten geschoben in der Datei und denke so vielleicht irgendwann mal, aber dem schenke ich weniger Beachtung. Aber es gibt so ein paar Aussagen, die, da muss ich sagen, ohne dass mir das mal jemand von außen so zugesprochen hätte, würde ich hier heute nicht stehen und nicht so einen Dienst tun. Das ist so, ja. Also da habe ich enorme Ermutigung erlebt, weil Paulus sagt ja auch, 1. Korinther 14,3, wer prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Ja, zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Ja, und wir sind ja hier eine prophetische Gemeinde, wir haben es eben nochmal gehört hier, ne? Es geht auch nicht nur darum, dass das Team immer nur hört und weitergibt, sondern Das ist ja mehr wie, das sind halt besonders Begabte, das ist dann auch vorbildlich. Aber es geht ja darum, dass in unseren kleinen Gruppen, in unseren, ja, mit ganz normalen Freundschaften, dass du erleben kannst, Gott schenkt mir ein Wort für den anderen, ein Bild für den anderen, ein Vers für den anderen, ja, und damit ermutige ich ihn, ermahne ihn eventuell und baue ihn vor allem auf. Und dadurch wird die ganze Gemeinde auch aufgebaut. Das ist so spannend, ja, weil es so lebendig ist, spontan und auch jederzeit passieren kann. Ja, das macht Gemeinde viel spannender, ja, weil es jederzeit sein kann, dass Gott ganz persönlich was zu dir sagt, nicht nur so allgemein wie eine Predigt, wo du dann auch prüfst und hoffentlich das Gute behältst, sondern so ganz spontan und manchmal so krass. Also ich habe zum Beispiel ein paar Audiodateien von Prophetien und mir ist irgendwann mal aufgefallen, es sind nicht nur die Worte, die mich so angesprochen haben. Es ist manchmal die Art und Weise, wie es gesagt wurde, der Tonfall, ja, der dann auch bei diesem prophetisch Begabten so ein bisschen von Person zu Person variiert hat. Es ist der Tonfall, der mir irgendwie was mitgegeben hat. Ganz spannend. Wie können wir gut prophetische Worte prüfen? Ich habe mal auf den Predigtzettel heute, den ihr mitnehmen dürft, hinten auf die Rückseite so ein lauter so Prinzipien gemacht, die haben mal so ein paar prophetische Leute bearbeitet und in ausführlich, ich sag nur ein paar kurz da draus, zum Beispiel, dass wenn du so ein prophetisches Wort bekommst, dann besprich es mit Gott und mit anderen Menschen, teile es, ne? Und schreib es auf und versuch vielleicht auch, wenn du mehrere Worte bekommst, sowas wie einen roten Faden da drin zu erkennen. Ja. Eine Zeit lang habe ich gedacht, ich will gar keine prophetischen Eindrücke mehr bekommen, weil ich habe schon so viele bekommen, ich muss erstmal alle umsetzen. Ja, ich will eigentlich nicht noch mehr jetzt anhäufen, sondern ich weiß schon, was Gott mir sagen will. Ich muss es mal umsetzen. Das hat dann auch ein paar Jahre gedauert, ja, und bin immer noch dran. Besprich es doch auch in deinen Gruppen oder so, wenn du da ein Wort hast, was dich bewegt, was dir jemand gesagt hat. Und vielleicht auch, wenn du ein Wort hast, mit dem du nichts anfangen kannst, wo du denkst, das war irgendwie komisch. Ja, besprich es doch auch mal mit den anderen, was die dazu sagen. Vielleicht haben die auch eine Idee. Denn als zweites, Prophetie ist auch keine Abkürzung im geistlichen Leben oder wie so eine Art Horoskop. Ja, wir werden nicht vom prophetischen Wort geleitet, sondern wir werden vom Heiligen Geist geleitet. Und das ist ein Mittel, wie er uns ein Stück weit was zeigen kann oder erhellen kann. Ja, und auch prophetisch begabte Leute können sich irren, aber der Heilige Geist nicht. Ne? Also das muss man so ein bisschen unterscheiden. Das heißt, es kann durchaus sein, du kannst mit einer anderen Sache nichts anfangen, lässt es einfach links liegen. Aber da ist so ein Satz, der dich hellhörig macht, weil der erinnert dich an das, was mal jemand Weises zu dir gesagt hat oder was dir auch schon beim Bibellesen wichtig geworden ist. Und schon hast du eine schöne Spur des Geistes Gottes, der du folgen kannst. Und dann, ganz wichtig, in der prophetischen Gemeinde, wenn sie sehr prophetisch ist, dann haben wir ständig irgendwelche Eindrücke und blablabla. Aber es kann sein, einer kommt in die Gemeinde, der hat sowas noch nie erlebt, ja. Jetzt kriegt er einmal ein Wort gesagt, ja, und trifft dann gleich riesige Entscheidungen aufgrund dieses einen Wortes. Das machen wir nicht, ja, weil das ist ein bisschen riskant wegen dieser Fehlerquelle. Also wir kaufen keine Häuser aufgrund nur eines prophetischen Wortes. Wir heiraten nicht oder suchen uns einen Partner aufgrund nur eines Eindrucks, den wir vielleicht dann auch selber gehabt haben. Nach dem Motto, der Herr will, hat da so eine Idee mit uns beiden. Was? Ja. Also Darlehen aufnehmen. Also das sind alles so Sachen, wo ich echt vorsichtig wäre, wo ich lieber nochmal prüfen würde und sagen, okay, will Gott das wirklich? Der Eindruck kann dich ja in die richtige Richtung bringen. Aber dann kannst du auch beten, Herr, schenk mir für diesen wichtigen Schritt noch eine Bestätigung. Oder ich will erstmal jemand fragen, der Ahnung hat, ob der das auch so sieht. Und dann dem Eindruck folgen. Genau. Ja, prophetisch Begabte können sich irren. Da mag einer sagen, Moment mal, ich hab da mal die Bibel gelesen und falsche Propheten sollten doch im Alten Testament sogar gesteinigt werden. Wie geht denn das jetzt zusammen? Ne? Ja. Also, da müssen wir dann nochmal ganz klar sehen, es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen dem Geistwirken im Alten Testament, dem prophetischen Reden im Alten Testament und im Neuen Testament. Im Alten Testament war das ein riesiges Amt. Jesaja, Hesekiel, Jeremia, das waren Leute, die redeten zu Königen, die redeten in politische krasse Entscheidungen rein. Da ging es um Kriege, da ging es um sonst was. Das waren auch Einzelpersonen, ja. Das waren einzelne Personen, die sozusagen ein gewaltiges Amt und damit auch eine gewaltige Verantwortung hatten. Im Neuen Testament heißt es, der Geist ist ausgegossen auf alle, also auf alles Fleisch, sozusagen wörtlich, auf alle vom Volk Gottes. Der Geist ist jetzt, und das ist das Neue, ausgegossen auf alle, die Jesus folgen. Mit dem Ja zu Jesus kommt der Geist einher, ja. Wir dürfen uns immer neu für ihn öffnen, wir dürfen ihm immer Raum geben, aber er ist da und zwar bei jedem. Deshalb hat jeder theoretisch das Potenzial, prophetisch zu hören und prophetisch zu reden. Ja? Die Alten werden Visionen haben, die Jungen werden Träume haben. Der Geist ist aktiv in uns und in dem Moment, wo das rausfließt zu jemand anders, da sagen wir dann, es ist prophetisch, wenn es diese Dimension hat zu erbauen, und jemand anders was von Gott zu zeigen. Ich möchte das ganz kurz erwähnen, weil das finde ich wirklich spannend. In Apostelgeschichte 21 gibt es einen neutestamentlichen Propheten, den Agabus, ist jetzt auch nicht so bekannt, aber der war der, der den Tod des Paulus vorausgesagt hat und auch vorausgesagt hat, wie der Paulus gefangen genommen werden wird. Und zwar hat er vorausgesagt, dass die Juden den Paulus gefangen nehmen werden. Und dann ein paar Zeilen später eigentlich nur wird es dann beschrieben, wie das tatsächlich passiert. Allerdings sind es die Römer, die Paulus gefangen nehmen, nicht die Juden. Ja, die Juden hatten da drin auch eine Rolle gespielt. Und jetzt könnte man, wenn man sehr pingelig wäre, könnte man sagen, das war doch ein falscher Prophet. Das hat er falsch gesehen. Ja, es waren nicht die Juden, in Wirklichkeit waren es die Römer. Also wo sind die Steine? Aber das ist Unsinn, weil diese Prophetie diente dem Paulus ja dazu, sich auf seine Verhaftung einzustellen. Ja. Er bekam das vorhergesagt. Und ich meine, es ging um Leben und Tod und so. Und wenn ich jetzt der Paulus gewesen wäre, ich meine, das ist krass, so eine Prophetie zu bekommen, aber ich wäre auch dankbar, weil dann kannst du dich wenigstens darauf einstellen, dass es so kommen wird. Ja, ihm war das ja im Groben auch schon klar, ja, weil er einen sehr öffentlichen Dienst hatte, der nicht sehr beliebt war bei vielen oberen Menschen. Er konnte sich aufgrund dieses prophetischen Wortes darauf einstellen und innerlich vorbereitet sein. Das war Sinn und Zweck dieses Wortes. Und nicht, ob ja die Details, ne? Ob es Römer oder Juden oder so. Und es ist ja oft so, wenn jemand was prophetisch sieht, dann beschreibt er das halt mit eigenen Worten, ja? Und dadurch hast du schon eine gewisse Verzerrung der Dinge. Trotzdem kann das Bild total von Gott gewesen sein. Ja. Aber du hast es halt, in der Kommunikation können natürlich immer Missverständnisse geschehen. Ne. Deshalb einfach, ja, dieses einfache Prinzip, prüft alles und das Gute behaltet. Jetzt möchte ich noch ein bisschen weitergehen. Dieses Prüfen und das Gute behalten kann auch ein wichtiges Lebensprinzip für uns sein, für alle möglichen Bereiche. Ja. Und in 1. Korinther 6, Vers 12 sagt Paulus, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Wir haben eine große Freiheit, ja, aber wir müssen auch prüfen, was dient unserem Leben, was dient darin, dass ich als Christ gut leben kann, was nutzt, was geschieht in Liebe, was baut auf. Ja, wir haben eigentlich ganz naheliegende Kriterien, nach denen wir Dinge in unserem gesamten Leben prüfen können. Ähnlich Philipper 4, Vers 8, das finde ich auch so zum Prüfen, einen ganz tollen Vers. Ansonsten denkt über das nach, meine Geschwister, was wahr, was anständig und was gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte und das Bewundernswürdige, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Den würde ich, also ich habe auch versucht, ihn auswendig zu lernen, da würde ich euch auch raten zu, weil das kann ein kleiner Filter sein, ja, weil wir kriegen heute so viel mit, ja, es ist einfach gewaltig, also was wir für Möglichkeiten an Konsum und Informationen haben, also das gab's wirklich so vorher noch nie, also bin ja noch nicht so alt, aber ich erinnere mich noch an diese Zeiten, wo man diesen Papierberg, den man Zeitung nannte, gelesen hatte. Und das hat man ja manchmal immer kaum geschafft, aber war auch gar nicht das Ziel. Und wenn ich das mit heute vergleiche, war das ja mittelalterlich. Ja. Und hier sind wir bei dem Stichwort, wo ist Ulrike? Detox. Ich habe es tatsächlich auch hier stehen. So witzig das Prophetische manchmal. Ne? Ich habe es tatsächlich auch hier stehen. Digitaler Minimalismus ist gerade in. Das bedeutet, die Leute checken auch mehr und mehr. Ich werde so zugeflutet mit allem möglichen Kram in den Medien. Ja, bei den jüngeren Leuten ist es natürlich Smartphone. Bei den älteren ist aber oft der Fernseher. Werde so zugemüllt. Ja. Und Detox heißt ja so Entgiftung. Ne? Ich brauche so eine Entgiftung. Ich brauche eine Reduzierung. Ich brauche auch Kriterien, nachdem ich dann sagen kann, ich will nur noch das auf meinem Smartphone haben, was mir auch wirklich dient, was meinen Lebenszielen dient. Das wäre ein gutes Ziel. Oder eben mit diesem Philipper-Vers da mal ranzugehen. Alles, was anständig ist, kann draufbleiben, was gerecht ist, was rein ist, liebenswert, bewunderswürdig, alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Und dann noch vom 1. Korinther alles, was mich nicht gefangen nimmt und was mir irgendwie nutzt. Und schon hätten wir einen tollen Filter, mal durch unser ganzes Leben zu gehen, unseren Medienkonsum, und mal alles rauszuschmeißen, was eigentlich totaler Schrott ist. Und ich predige das auch zu mir selbst. Manchmal denke ich, ich habe auch da schon manchmal Serien geguckt, wo ich im Nachhinein dachte, was war das eigentlich für ein Schrott? Ja, also, ich weiß nicht, ob ihr das, diese Erfahrung kennt. Irgendwie war es spannend, aber letzten Endes, wenn man darüber nachdenkt, was war das eigentlich? Totaler Schrott, ja. Und ich träume auch noch so ein bisschen davon. Ich frage mich, was würde passieren, wenn ich solche Zeiten auch wirklich mit dem Herrn verbringen würde und nicht nur so Ablenkungen. Was würde dann passieren? Auch die Nachrichten, da müssen wir ja wissen, die sind ja immer auch ausgewählt, die Nachrichten, die wir sehen, egal von welchem Sender. Und ein Kriterium, nach dem ausgewählt ist, ist, wie gut es ankommt, weil die wollen natürlich auch viele Zuschauer oder Leser haben. Und es kommt halt nun mal das Negative besser an als Positive. Das ist wohl so. Das heißt, Katastrophenmeldungen wollen wir sehen, irgendwelche Skandale und so ein Zeug. Ne? Und das spricht uns irgendwie an. Das sagt auch viel über uns Menschen aus, aber gut, ist wohl so, die wissen das und so filtern sie auch die Nachrichten. Und das heißt, wir werden mit viel negativen Nachrichten konfrontiert. Und das ist auch was ich eigentlich kritisch sehe. Ich habe mir extra mal so eine App installiert, wo angeblich nur gute Nachrichten kommen, was sie da manchmal als gute Nachrichten, gut, okay, aber das ist ein anderes Thema. Genau. Auf jeden Fall ist das Ziel, eher positive Nachrichten zu bringen. Und ganz ehrlich, hier sind auch so viel ermutigende Dinge drin, positive Nachrichten, vielleicht nicht immer tagesaktuell, aber dafür zeitlos, ja. Und das sollten wir doch einfach mehr haben. Es gibt sehr gute Fragen, denen man sich stellen kann, wenn man diesen Weg gehen will. Ich sage, ich will reduzieren, um zum Beispiel mehr Zeit für den Herrn zu haben. Ich glaube, das ist ein großer Kampf, gerade auch in unserer Zeit. Jede Zeit hat ihre Versuchungen und das ist definitiv eine von unserer. Prüfet aber alles und das Gute behaltet. Zum Schluss noch eine kleine Sache, die mir aufgefallen ist. Neulich bin ich richtig hellhörig geworden. Ich höre abends immer so Podcasts in Richtung Philosophie. Das ist ein kleines Hobby von mir. Und da wurde ein Begriff diskutiert. Ich wusste gar nicht, dass es ein philosophisches Wort ist. Ich muss mich jetzt entschuldigen, wenn ich diesen Begriff verwende. Aber es ist ein Fachwort geworden. Der Bullshit. Wusste ich auch noch nicht, dass das ein philosophischer Fachbegriff ist. Also der inzwischen, ja, nach einem Aufsatz von Harry G. Frankfurt, wer das mal nachlesen will, On Bullshit, genau. Wichtiger Philosoph dieser Zeit. Und es wurde diskutiert, und das fand ich jetzt spannend, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Bullshit, also es gibt leider kein vernünftiges deutsches Wort dafür, es tut mir wirklich leid, aber ja, am ehesten trifft es wohl noch das Wort Humbug, das alte Wort Humbug, wer das noch kennt, ja. Also der Unterschied zur Lüge, zur klassischen Lüge, ist folgender. Der Lügner, Moment, ich muss lesen. Also, während ein Lügner die Wahrheit kennt und bewusst das Gegenteil sagt, ist der Bullshitter gleichgültig gegenüber der Wahrheit. Der Bullshitter zielt darauf ab, einen bestimmten Eindruck zu erwecken, ohne Rücksicht darauf, ob das Gesagte wahr oder falsch ist. Das hat mit dem Zeitgeist zu tun. Ja. Das hat mit dem Zeitgeist zu tun, dass sich der was Falsches erzählt, dass dem eigentlich egal ist, ob es stimmt oder nicht. Hauptsache es kommt gut an. Hauptsache es bewirkt, was er möchte. So. Und das ist ein Phänomen, was stärker geworden ist und was jetzt eben dann auch untersucht wird. Und ich habe nur mal ein Beispiel. Ich wollte jetzt kein politisches nehmen, obwohl ich sage, massig. Also, aber das ist immer so ein Fettnäpfchen. Ich nehme mal eins aus der Werbung. Ja. Da gibt es dann das sogenannte Superfood. Das sind ganz normale Körner, die es schon ewig gab. Die werden jetzt auf einmal als Superfood verkauft. Ne. Also es wird dann einfach irgendwas behauptet. Ja. Es gibt auch keine wissenschaftlichen Untersuchungen oder so, die das belegen. Ja. Sondern es wird einfach behauptet, das Zeug ist gesünder. Und es ist bestimmt gesünder als jetzt Gummibärchen oder so, das bestimmt, aber das wusste man auch schon vorher. Es wird also einfach so eine Übertreibung, ja, es wird ein toller Name gefunden für irgendwas und letzten Endes ist da überhaupt wenig dahinter. Ich habe mich gefragt, gibt's das in der Bibel auch, und habe gefunden eine Warnung davor. Epheser 4,29. Lasst keine faulen Worte aus eurem Mund kommen, sondern nur solche, die gut sind, um aufzuerbauen, wo es nötig ist. Prüfet aber alles und das Gute behaltet. Lasst uns also Leute sein, die offen für das Wirken des Geistes sind, ohne dabei unsere Verantwortung aus den Augen zu verlieren. Wir sind eingeladen, alles zu prüfen, nicht wie so kritische Skeptiker, sondern wie weise Menschen, die dann auch das behalten wollen, was gut ist. Es ist ein Zeichen von Reife, das Gute zu erkennen und zu behalten, während wir das Böse meiden und uns nicht von belanglosen oder irreführenden Dingen vereinnahmen lassen. Seien wir also wachsam und mutig und klar in Gedanken und Entscheidungen. Denn wenn wir prüfen, was wahrhaftig ist, was aufbaut was die Liebe fördert, dann gestalten wir nicht nur unser eigenes Leben sinnvoll, sondern dann werden wir auch ein Segen für andere sein. Gehen wir also mit Gottes Geist wie so ein Kompass hinaus, prüfen alles und behalten das Gute. Lernen wir schwimmen, damit wir das Wasser auch richtig genießen können. Amen. Ja, lasst uns noch beten. Ja, Jesus, dazu brauchen wir deine Hilfe, dass du uns auch wirklich zeigst, was in unserem Leben gut ist, was wir behalten sollen. Ich möchte auch beten, dass alle prophetischen Worte, und ich weiß, viele haben ja schon viele empfangen und irgendwo sind sie vielleicht auch versackert, dass sie neu zum Leben erwachen und uns in unsere Berufung auch ein Stück weit mit hineinbringen. Und dass wir aber auch mutig das, was nicht dran ist, was uns nichts sagt, was falsch war, dass wir es auch zurücklassen können und wirklich nur das Gute behalten. Dafür und leite uns dabei. Danke uns, dass du uns dabei helfen möchtest, dass dein Wort uns dabei helfen möchte, dass dein Geist uns dabei helfen möchte. Amen.